Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist für mich eine große Freude, hier in Rom in dieser fantastischen Kirche Gottesdienst mit Ihnen feiern zu können. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit aus der Mutterkirche der Reformation, wo ich Pfarrer bin, also in Wittenberg an der Stadtkirche, wo Luther mehr als 250 Predigten gehalten hat. Das Thema Reformationsfest heute, und ich möchte mal ein Streiflicht, einen Fokus auf einen Bereich legen, nämlich vor 503 Jahren war das der Beginn einer unglaublichen missionarischen Bewegung, die bis heute um die Welt rollt, und die Zukunft des Christentums wäre gar nicht ohne diese Bewegung gar nicht vorstellbar, denn das Christentum ist eine unglaublich wachsende Bewegung, nicht nur unsere katholische Schwesterkirche, auch und ganz besonders im Protestantismus. Also so geboomt ist es noch nie wie in unseren heutigen Tagen. Unsere eurozentrische Sicht, die nimmt eher wahr, dass das Ganze stagniert oder zurückgeht, aber das ist nicht realistisch. Dieser verengte Fokus hat sich mir ganz besonders dargestellt im Reformationsjahr, nämlich zur Weltausstellung. Da war ja eine riesige Ausstellung, Weltausstellung, und da gab es in Wittenberg auch das Zelt der Begegnung. Und also da, innerhalb der Weltausstellung. Und da waren so Gruppierungen, Gemeinde, Christen aus aller Welt, und da waren immer so verschiedene Themen. Und also das hat mich fasziniert, wer da alles sich in der Nachfolge im Erbe Martin Luthers sah. Das waren Lutheraner aus den USA, aus Schweden zum Beispiel, Methodisten aus Korea, Pfingstler aus Argentinien, Non-Denominationals, also Leute, die nicht direkt zu einer der klassischen Konfessionen gehören, aus Kenia, Afrika und so weiter. Also eine unglaublich bunte Mischung, und sie alle bezogen sich auf Martin Luther, auf das, was da begann. Ja, wann begann es eigentlich? Also die Initialzündung dafür war ja früher als 1517, nämlich das sogenannte Turmerlebnis. Man muss sich vorstellen, ja, das Turmerlebnis, Luther im Kloster in Wittenberg, sitzt über der Bibel gebeugt und ist seines Glaubens nicht froh. Und er liest Römer 1, Vers 17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und er schreibt dann später, dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, ich habe es geradezu gehasst, denn wenn Gott gerecht ist, muss er mich verurteilen. Denn ich bin ein Sünder. Dessen war sich Martin Luther bewusst. Und so hatte er die Höllenangst, nicht vor Gott bestehen zu können. Und er fragte sich verzweifelt, reicht das denn, was ich tue? Wir heute sagen, ja, Martin, was du gemacht hast, das ist ja ziemlich konsequent. In ein Kloster gegangen, auf Autonomie verzichtet, indem du das Gehorsamsgelübde abgelegt hast, auf Reichtum verzichtet, indem du Armut gelobt hast, und auf Ehe verzichtet, indem du Keuschheit gelobt hast. Mehr geht doch eigentlich gar nicht. Und dennoch, Luther war sich seines Heils nicht sicher. Und dann machte er da in dieser Nacht, wahrscheinlich über der Bibel gebeugt durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, diese großartige Durchbruchserfahrung, der sagt, ja, Gottes Gerechtigkeit ist eine schenkende Gerechtigkeit. Durch Jesus Christus macht Gott mich gerecht. Das heißt, ich bin Gott gerade recht, weil Jesus für meine Sünden gekommen ist. Und das hat ihn so unglaublich froh gemacht. Das war die Antwort auf die Frage, die er hatte. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Er sagt, den gnädigen Gott bekomme ich in Jesus, indem ich das ergreife, was er am Kreuz für mich getan hat. Und das war für ihn so ein Durchbruch zur Freude, dass er später schrieb: Ich war durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Also so diese Durchbruchserfahrung. Aber nicht nur, dass Martin Luther die christliche Kernbotschaft wiederentdeckte, ja, sondern da hing ja noch etwas dran, was ganz faszinierend ist und was eine Bewegung um die ganze Welt auslöste, die bis heute geht. Nämlich er kriegte eins mit, sagte: Mensch, dass man das, was Jesus getan hat, im Glauben ergreifen muss, das wissen die Leute doch gar nicht. Irgendwie geht das Christentum an ihnen vorbei. Das eigentliche Christentum, sie erfahren es gar nicht. Und er sagt sich, ja, wie sollen sie es denn erfahren? Die Predigt war auf Latein. Latein ist eine tolle Sprache, aber das sprachen damals nur eine intellektuelle Oberschicht und Herrschaftsschicht. Die normalen Leute redeten zumindest dagegen Deutsch. Und sie verstanden auch die Liturgie im Gottesdienst nicht. Und so entdeckte Martin Luther etwas, was man also auch wieder neu, was man ja heute in der Theologie, sein Begriff der Missionstheologie, was man die Inkulturation des Evangeliums nannte. Das heißt, das Evangelium muss immer wieder neu übersetzt werden in die Lebenswelt der Menschen hinein, sodass sie es verstehen und annehmen können. Das Evangelium muss umgesprochen werden in die konkrete Kultur der Menschen, nämlich in ihre Sprache, in ihre Musik, in ihre Mode, in ihre Kunst, in ihr Weltbild, in ihren Lebensstil, damit das Evangelium Teil ihres Lebens werden kann. Und so trieb Martin Luther die Frage um: Wie kann das Evangelium der rettenden Gnade und Liebe Gottes unter die Leute kommen? Und dann fing er an, das umzusetzen. Und was hat er denn umgesetzt? Ja, er hat das umgesetzt, was eigentlich in der Bibel steht. Was der größte Missionar aller Zeiten, nämlich Paulus, schon ganz genial als sein missionarisches Konzept formuliert hatte. Und da lesen wir im Korintherbrief diesen Ansatz von Inkulturation, 1. Korinther 9, 19 bis 23. Dort schreibt der große Apostel: Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch selbst zum Knecht aller gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die nach dem Gesetz des Mose leben, bin ich wie einer unter diesem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter diesem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne dieses Gesetz bin ich wie einer ohne dieses Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, um auf jede erdenkliche Weise einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, damit ich an seiner Verheißung teilhabe. Das wichtige Wort, das entscheidende Wort in diesem Text ist das Text Gewinne. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, es ist fünfmal, damit ich etliche gewinne, damit ich gewinne, gewinne, gewinne. Es geht darum, Menschen für die Liebe Gottes zu gewinnen. Und das hat Martin Luther umgetrieben und dann hat das Erste, was er gemacht hat, in der Stadtkirche, wo ich jetzt Pfarrer bin, vor 500 Jahren, er hat, wie er das sagte, den Leuten aufs Maul geschaut und dann hat er so gepredigt, dass sie es verstanden haben. Dass sie verstanden haben, jawohl, der Herr Jesus ist für mich gekommen. Und dann hat er die Liturgie auf Deutsch übersetzt und die Menschen verstanden es, diese herrlichen Worte der Zusage Christi, des Lobpreises und der Anbetung. Noch etwas. Damals war es nicht üblich, dass die Leute im Gottesdienst sangen. Es gab noch keine Choräle in diesem klassischen Sinne. Und so hat sich Luther als Musiker und als Liederdichter betätigt. Er hat viele Songs geschrieben, manche Melodien hat er selber gemacht. Bei einigen Melodien hat er das genommen und christliche Texte drauf gemacht, was damals in den Charts lief. Was also die Leute in den Kneipen und auf der Straße sangen. Die Popmusik seiner Zeit. Und da hat er christliche Texte drauf gemacht und die Leute sangen es im Gottesdienst. Und es war ihre Kultur und sie priesen das Evangelium mit ihren Worten. Noch etwas hat er gemacht. Damals war ja eine mediale Revolution im Gang, so ähnlich wie in unserer Zeit heute durch die Entdeckung des Internets. Damals war es die Buchdruckerkunst. Und Martin Luther hat diese mediale Revolution genutzt und er wurde zum Autor, ja zum Bestsellerautor. Und so brachte er die beste aller Nachrichten unter das Volk, in dem er viel geschrieben hat. Und seitdem, also das haben wir von Luther auch gelernt, Luther hat ernst gemacht mit Inkulturation und seitdem läuft diese Bewegung um die Welt. Und es ist eine besondere Stärke des Protestantismus, ja, in unterschiedliche Kulturen hineinzugehen und das Evangelium zu bringen. Ich sehe darin auch eine Weltleistung des Protestantismus, nämlich eine Inkulturation des Evangeliums voranzutreiben. Mir ist das mal an einer Stelle bewusst geworden, ganz bewusst geworden. Ich war in Berlin, meine Heimatstadt. Ich war in Berlin zu einem Vortrag eingeladen eines katholischen Journalisten aus Peking. Und er erzählte dort über den unglaublichen Aufbruch des Glaubens in China. Vor der Kulturrevolution in den 60er Jahren gab es in China 2 Millionen Christen. Und als der Mao an die Macht kam und die Christen verfolgte, dachte man, jetzt sei das Christentum zu Ende. Alle Missionare wurden aus dem Land rausgeworfen und die Christen wurden unterdrückt. Und 50 Jahre später, das große Wunder, in diesen 50 Jahren hat sich in China das Christentum nicht verdoppelt, es hat sich nicht verdreifacht, nicht verfünffacht, sondern verfünfzigfacht. Von den 1,3 Milliarden Einwohnern sind heute 10% Christen. Und wenn man in China sagt Christen, dann ist das nicht so wie häufig bei uns. Christen, Kirchenmitglieder sind häufig Leute, die sind irgendwie in die Kirche hineingeraten und praktizieren es nicht. Dort bedeutet, dass man ein Zeuge Jesu Christi ist, denn viele Christen werden nach wie vor verfolgt oder müssen erhebliche Nachteile in Kauf nehmen. Ja, und er sagte weiter, ja, pro Tag werden etwa 3 evangelische neue Kirchen geweiht, also Kirchen geweiht. Und bei den Katholiken ist es ähnlich. Das heißt, insgesamt werden jedes Jahr 3000 neue Kirchen eingeweiht in China. Und die Prognose vom Mercator Institute for China Studies, das ist in Berlin dieses dieses freie Institut, die also Politiker und Wirtschaftsunternehmen beraten im Hinblick auf China. Und die prognostizieren für das Jahr 2030 ein Wachstum auf 200 Millionen Christen. Jetzt kriegt gleich die Kurve wieder zum Thema. Und was er dann noch sagte, das fand ich sehr interessant, während der katholische Journalist sagte, dass das Wachstum ist erstaunlich, aber, sagte er, die Protestanten wachsen wesentlich schneller in China als die Katholiken. Die wachsen auch, die katholischen Kirche, preis Gott. Aber die Protestanten, und als Grund gab er an, dass die Protestanten viel stärker die Gabe haben, hineinzugehen in die chinesische Kultur. Und er gab als einen der Hauptgründe an, die haben in ihren Gottesdiensten Popmusik, christliche Popmusik. Und Popmusik ist ja eine Weltkultur und die Chinesen stehen auf Popmusik. Also das nur als ein Beispiel. Ja, die Idee stammt von Paulus. Luther hat sie wieder aufgegriffen Und heute ist es mit einer der Gründe, dass das Evangelium, dass das Christentum weltweit wächst wie verrückt. Und wenn ich allein nach Berlin schaue, in Berlin kann man das besonders sehen, dieser unglaubliche Reichtum, auch gerade des Protestantismus, also evangelische Gemeinden, was weiß ich, da gibt es die afrikanischen Pfingstler, dann gibt es die schönen klassischen Gottesdienste unserer Landeskirche mit klassischer Liturgie und akademischer Predigt, dann gibt es die ganz unterschiedlichen Jugendkirchen, die kulturell auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also das Ganze ist sehr, sehr bunt, aber was sie vereinigt, ist das Evangelium der rettenden Liebe Jesu Christi. Wir leben heute, und das ist mein letzter Gedanke, auch in einer ähnlichen Umbruchszeit wie zur Zeit Martin Luthers. Luther hat das damals noch nicht so genau gewusst. Wir sagen erst später, das war sozusagen der Beginn der Neuzeit. Aber heute leben wir in einer unglaublichen Umbruchszeit. Begriffe wie digitale Revolution, neue Medien, Erlebnisgesellschaft, Individualisierung, Relativierung aller Werte, Sexualisierung des Alltags illustrieren diesen Wandel. Und auch zumindest die Kirche in Europa, für sie geht eine Ära zu Ende, die Ära der Volkskirche, wo alle irgendwie dazugehören. Und wir gehen darauf zu, auf eine Bekenntniskirche, wo Menschen zur Kirche gehören, sich für sie und für die Welt engagieren, weil sie gläubig sind und weil sie einen Grund haben, Jesus Christus nachzufolgen. Und wir haben auch eine andere Revolution, die digitale Revolution, die habe ich schon gefunden. Das bedeutet, die Kirche wird neue Ausdrucksformen finden, um das, und das ist der Punkt, das alte, allerheiligste Evangelium von der Gnade Gottes unter die Leute zu bringen. So, dass es die Menschen verstehen, so, dass sie darauf reagieren können, indem sie sich rufen lassen, Jesus nachzufolgen. Das ist die neue Herausforderung, die wir haben, irgendwie rauszugehen. Wir haben erlebt, dass Corona auch eine Chance hatte. Ich habe viel gepredigt und die Predigten stehen bei YouTube. Und plötzlich, also durch Corona, haben wir Tausende von Menschen erreicht, die wir sonst nicht erreicht hätten ohne dieses Medium. Kann also auch eine Chance sein. Am Schluss die große, große Hoffnung. Es gibt ja Menschen, die sind etwas ratlos, sagt, was wird aus unserer Kirche? Ja, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Das ist auch vielleicht ein etwas schmerzhafter Vorgang, aber Jesus ist auferstanden. Er ist lebendig. Und weltweit wächst die Gemeinde. Und wir sind Teil dieser gigantischen Bewegung der Christenheit, Abteilung Protestantismus, aber diese wunderbare Bewegung. Und seit Pfingsten leben wir unter einem geöffneten Himmel. Der Heilige Geist ist da und er begeistert Menschen für das Evangelium und er treibt sie, der Welt das Kostbarste in Wort und Tat zu bringen, was es gibt, nämlich die Liebe Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.